Okay, wir gehen weiter in Vers 5. Also Esther hat gezittert innerlich in ihrem Herzen, denke ich, vor Mordechais Wort. Der Geist kam in ihr, sie war im Geist, hat sich für das Fasten entschlossen, hat den Moment der Stunde erkannt und ging los. Und jetzt kommt sie vor den König, er gewährt ihr, einfach denke ich auch durch die Autorität, die sie umgibt von Gott, von ihrer Fastenzeit, von ihren Gebeten, von dem, auf welchem Weg sie sich gerade mit dem Herrn befindet, ja. Und er gewährt ihr, ohne Großes auszuführen. Und sie kommt vor ihn und jetzt sagt sie, also ich habe dann so überlegt, ich würde sofort herausplatzen. Ich würde sagen, ja, der Haman und hin und her und keine Ahnung. Aber sie lädt diesen Mann und den König zum Essen ein. Und dann habe ich gemerkt, okay, die hat eine Strategie von Gott bekommen. Erstmal sagt Gott auch, ihr sollt in Ruhe und in Stille ausziehen, ja, alles ruhig und gemächlich und Gottes Wege gehen. Gottes Wege sind höher und seine Ideen sind größer als unsere. Das ist buchstäblich, finde ich, dort offenbar. Und sie tut was, wo ich denke, sie hat eine Strategie von Gott bekommen. Bestimmt, also ich habe es noch nicht so ganz erfasst, vielleicht hat einer von euch das tief erfasst, was das bedeutet. Ja, sie lädt ihn zu Tisch ein, sie sitzt dort mit ihm. Und sie bittet dort einfach nochmal um den nächsten Tag. Also sie spannt ihn so auf die, also sie macht da so eine Spannung daraus, ja. Und jetzt geschieht auch was, wo wir in den nächsten Vers, ab Vers 9, jetzt lass uns von dem Buch mal wegschauen und diese Situation betrachten. Jetzt passieren dort Dinge, die ja wirklich verheerende Folgen haben könnten, wenn jetzt nicht Gott diese souveräne Hand drauf hat. Das ist völlig gottgesteuert. Nämlich der Haman kommt und Mordechai betet wieder nicht ihn an. Der entschließt sich jetzt, diesen Mordechai zu töten am nächsten Tag. Also, und dann schickt jetzt Gott einen Traum, oder besser gesagt, der König kann nicht schlafen in der Nacht. Und dann wird ihm vorgelesen. Und dieses ganze Geschehen jetzt in Vers, ab Vers 9 und dem ganzen Kapitel 6, ist eigentlich so intensiv von Gottes Geist geführt, da hat ja keiner was mit zu tun. Ja? Der König kann nicht schlafen. Dann wird ihm vorgelesen. Dann kommt er auf die Idee, was wird mit dem Mann, was wird mit dem getan, den der König ehren will? Also, und dann habe ich so diesen Begriff, göttliche Ironie. Ja? Es ist einfach eine göttliche Ironie. Und es ist ein absoluter Kairos-Moment. Weil dieser Haman kommt genau in der Zeit, wo er dem König sagen will, dass er ihn töten will, den Mordechai. Sagt der König, wer kommt denn da aus dem, schau mal aus dem Fenster, wer kommt denn da gerade? Und es ist der Haman. Und dann sagt, dann schick den mal hoch, dann soll der jetzt sagen. Also es ist so eine göttliche Ironie in diesem Kairos-Moment. Es ist umwerfend. Und Vers 10, wo jetzt eben all diese Aufzählung kommt, die Haman, also ich kann mich auch mit seinem Herz irgendwie, ich muss sagen, ich kann mich mit ihm identifizieren. Dieses sich selber schmücken, da was stelle ich mir da Tolles vor, was mit mir geschehen könnte. Und jetzt geschieht es mit jemand anderem. Und auch noch mit jemandem, den ich vielleicht nicht so gut leiden kann. Ich kann... Also das Herz ist ja plötzlich bei dem völlig im Keller. Und ganz, ganz krass auch noch Vers 13, wo eine Prophetie ausgesprochen wird über die Lippen von Hamans Frau und seiner Gefolgschaft, seinen Ratgebern, die wirklich der Wahrheit entspricht und Haman stürzen wird. Ja, zu seinem Sturz im Kapitel 7, vielleicht nur so viel habe ich mir hier aufgeschrieben, da drin steckt einmal die Offenbarung von Esthers Identität als Jüdin. Es steckt dort drin diese Vernichtung, die geschehen sollte. Es steckt diese Bedeutung der Juden da drin und die Offenbarung des Bösen, ja, also das, was gegen die Juden gerichtet wird. Und dann habe ich auch noch empfunden, Hamans Jammern und Niederwürfigkeit könnte einem fast schon wieder leid tun und sagen, naja, gut, vielleicht hat er sich ja doch wieder anders entschieden. Aber der König ist souverän. Er erkennt das Böse in seinem Herzen. Er weicht nicht zurück. Es gibt kein Zurück mehr. Und sein Urteil ist schon besiegelt. Es ist einfach sehr, sehr intensiv. So, was haben wir jetzt in Kapitel 8? Ich habe darüber gesprochen, göttliche Ordnung. Also es ist was geschehen, und zwar der Haman ist weg. Und zwar setzt jetzt ein, habe ich auch hier geschrieben, eine göttliche Ordnung und eine herzliche Ordnung. Also dieses Herz des Königs, es ist was geschehen wie eine Einheit, wie ein Einklang. Und zwar, dass alles an seinen Platz auch gekommen ist und wieder eine Wiederherstellung eingesetzt hat. Also die Esther hat dieses Haus Hamans gekriegt, Mordechai bekommt diesen Platz, ja, also der jüdische Mann bekommt jetzt diese Autorität. Es hat alles jetzt eine gewisse Ordnung, und auch in dem Folgenden habe ich auch mal gesehen, wie Mordechai auch ein Bild für Jeschua ist und dann der König ein Bild für den Vater, weil Mordechai, dieser jüdische Mann, der mit Purpur, Violett und auf dem Pferd reitet und so und diesen Siegelring hat, der wie Jeschua, der König repräsentiert, aber dennoch der Jeschua dem Vater unterstellt ist. Und so hat alles gerade in Kapitel 8, so habe ich so empfangen, wie eine göttliche Ordnung und wieder einen Start der Wiederherstellung. Und Vers 7, die Judenhasser werden ausgerottet. Ja? Und dennoch, was geschrieben ist, ist geschrieben. Also hier steht auch, dass er das nicht ändern kann, der König, was einmal beschlossen worden ist. Und da musste ich auch an die Tora mich erinnern, dass Gott auch ein Gericht für sein jüdisches Volk beschlossen hatte, wenn sie im Ungehorsam leben. Und wenn man sich das in der Tora durchliest, ich glaube, fünfte Buch Mose oder vierte Buch, wo das Gericht einsetzt für das jüdische Volk, ist der Holocaust gewesen. Ja? Und unsere Freunde, messianischen Freunde und eine Familie hier, Aljoscha, den ihr vielleicht auch manche kennen, ja, die auch eine Offenbarung haben, dass eben dieses Gericht, diesem jüdischen Volk, der Holocaust ein Gericht war auch von Gott. Aber natürlich haben es die Nationen dann übertrieben und der Hass gegen das jüdische Volk auch wieder dort hineinkam. Und wehe der Nation, die eben seinen Augapfel antastet. Ja. Und dann Vers 9, wenn dann steht, es wurde in allen Sprachen geschrieben, dieses Gesetz, da musste ich an die Bibel denken auch. Ja, so die Bibel, die jetzt für alle Menschen zugänglich ist, für alle Sprachen, um dieses Gesetz des Königs zu studieren und zu lesen. Und Vers 11, die Juden dürfen jetzt kämpfen für ihre Existenz. Sie sind ausgestattet vom König. Diese Wiederherstellung hat angefangen, dass sie jetzt sich wehren dürfen. Und da musste ich an die IDF denken, ja, die israelische Abwehr, die Armee. Ja, sie dürfen sich wehren. Und Freunde, hier zu leben und diese Armee zu sehen, ja, wir begegnen denen ja ständig, das sind junge Teenies, ja, mit 19, 20, junge Mädels, ja, mit süßen, keine Ahnung, Freundinnen und haben Gewehre um ihre Schulter. Und das ist die Armee, die in der Welt als Terroristen beschrieben wird. Also der Wahnsinn des Zeitgeistes ist einfach so offensichtlich, dass Gott wirklich, wirklich freigibt, wirklich die Ordnung wiederherzustellen. Und Vers 14 habe ich so empfunden, als würde Gott sagen, bei diesen Eilboden, ich führe es eilends aus. Gibt es einen Prophet, Jesaja, glaube ich, wo Gott sagt, mein Wort, ich führe es eilends aus. Und ab Vers 15, und Mordechai ging vor seinem Platz vom König hinaus und er wurde gekleidet in purpurweißem Gewand. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ja, es ist wie, da musste ich an Jeschua denken, der gekleidet ist, der König der Juden. Ja, und es war Licht und Freude bei den Juden, es war Wonne und die Ehre und in den Städten wurde das gefeiert und dieses Gesetz wurde, es ist die Zeit der Wiederherstellung, es ist einfach das, was wir alle erwarten. Okay, Kapitel 9, das ist sehr erstaunlich, dieses Kapitel. Und zwar geht es jetzt hier um diesen Kampf, jetzt. Und Vers 1, und da sind die Feinde angesprochen, die eben gehofft haben, die Juden auszurotten und zu überwältigen. Aber das Umgekehrte ist jetzt geschehen. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Was ich da gedacht habe, auch an das erste Wort von Mordechai an die Esther dort, dass die Rettung den Juden auch von woanders kommen würde, wenn sie sich nicht einsetzt. Also diese Geschichte wäre auch mit der Errettung des jüdischen Volkes anders ausgegangen, wenn Esther nicht Ja gesagt hätte. Wir wissen nicht wie, denn sie hat Ja gesagt auf dieses Wort hin, aber ich sehe da wieder diesen Geist da drin. Wow, sie hat sich entschieden. Wenn sie sich nicht entschieden hätte, wie auch immer, wir wissen nicht, was passiert wäre, aber sie hat sich dafür entschieden. Und wir lesen weiter im Vers 2, dass die Feinde nicht bestehen konnte, weil Furcht auf sie gefallen ist. Und das lesen wir auch in der Tora, in den Propheten, dass Gott einen Geist auf die Völker aufgegeben hat, um sie vor diesem israelischen Volk zu erschrecken. Und dadurch haben die Israeliten gewonnen. Und genauso empfinde ich das dort auch. Ja. Gott hat dort wieder die Furcht der Nationen auf sie gelegt vor diesem Volk. Und dieses Wort, wer euch antastet, tastet den Augapfel an. Und jetzt ist es aber so, und das hat mich jetzt das erste Mal so erwischt, dennoch in dieser Geschichte, dennoch, ja, also ihr müsst euch vorstellen, der König hat es widerrufen, indem er Mordechai eingesetzt hat, einen Juden, und es war auch in allen Nationen bekannt. Dieser jüdische Mordechai ist jetzt der Oberste nach dem König. Der König hat es zwar damals beschlossen, dieses Gericht oder diese Vernichtung, aber jetzt ist es widerrufen, und dennoch gibt es jetzt Feinde, die dieses Volk dennoch auslöschen wollen. Und dieser Kampf ist trotzdem an diesen festgesetzten Tagen. Dennoch ist Rebellion gegen das, was Gott gesagt, gegen das, was der König beschlossen hat, gegen das, was Mordechai neu geschrieben hat. Und es ist wie in unserer heutigen Zeit. Ja, es ist wie dieser Geistesantisemitismus in unseren Gemeinden und in unseren engsten Kreisen und auch, dass diese Ersatztheologie, dass all das auch noch ist, ist Rebellion gegen Gott. Es ist das, was eigentlich die königlichen Beschlüsse sind, was die Tora sagt von Alters her. Es ist wie heute, ja? Dass auch Israel dieses Erstgeburtsrecht, dass diese Ersatztheologie von die Gemeinde ist jetzt das Israel, ist genau wie heute. Diese Beschlüsse des Königs, diese Wiederherstellung des Königs, das sind immer noch welche, die dagegen angehen und dieses Volk angreifen. Und da ist es auch dann für mich ersichtlich gewesen, dass der König sagt, in Vers 11, an jenem Tag kam die Zahl der in der Burg Susa Erschlagenen vor den König. Und der König sagte zur Königin Esther, allein in der Burg Susa haben die Juden 500 Mann und die 10 Söhne Hamas erschlagen und vernichtet. Ich denke, der König war perplex, dass 500 Mann gegen ihn rebelliert haben. Er dachte, die Leute sind für ihn. Und ich stelle mir das wirklich so vor, dass er sagt, sogar in meiner Burg, sogar in meinem engsten Kreis gab es noch Leute, die sich gegen dieses jüdische Volk erhoben haben, sie töten wollten, und die Juden haben sie erschlagen. Das war für den König ein Zeichen, dass selbst in seinem engsten Umkreis 500 Leute gegen ihn rebelliert haben, gegen seine Beschlüsse, ihn nicht als König akzeptiert haben und der Hass gegen dieses Volk höher war und letztendlich die Ungehorsamkeit gegen den König höher war. Und in Vers 13 kommt es nochmal, dass es am zweiten Tag genauso war, also noch ein zusätzlicher Tag, wurde ein, da wundert, also da war für den König wahrscheinlich, dass da nochmal 300 gefallen sind. Also die Stärke der Rebellion gegen Gott einfach offensichtlich. Das hat mich so bildlich so ergriffen, dass ich denke, dass ein Bild ist für Jeschua, der im Himmel sitzt und sagt, also bei all den Zeichen, bei all den Propheten, die ich aussende, die meine Tora auslegen, die für das jüdische Volk jetzt die Stimme erheben, mein Volk dort jetzt ein Land hat für sich, die Krankheit und Verwirrung von palästinensischen Lügen und Doktrinen und das ganze Tohuwabohu, das ganze Durcheinander, die Liebe zur Lüge so wächst in den Nationen und Israel auch abgesprochen wird, dass sie irgendwas mit dem Tempelberg zu tun hat und all das. Und ich denke, Jeschua auf seinem Thron, er wundert sich nur, dass noch so viele gegen ihn rebellieren. Immer noch. Und auch die, die sagen, sie lieben Gott und lieben Jesus. Also das ist für mich ein ganz stark prophetisches Bild von unserer Zeit, in der wir leben, wo wir wirklich uns anschnallen dürfen. Das ist so mit die Essenz und der Ruf an euch, dass wir wachsam sind, dass wir eine Stimme sind, dass ihr die Stimme seid, dass wir da uns aufmachen. Vielleicht jetzt hier noch als Abschluss, Vers 23, da ist es nochmal ganz schön, wie dieses Esther-Buch für mich im Kontext auch steht zu dem, was geschrieben steht. Wenn ihr euch das durchliest, da steht einfach ganz klar, dass Mordechai und Esther diese Beschlüsse, dass Purim gefeiert wird, beschlossen haben. Und dass es auch für den, der sich mit angeschlossen haben an dem jüdischen Volk, auch mit zu feiern ist, in Vers 27, dass es eine Erinnerung sein soll und dass es für die Juden eigentlich eine Pflicht ist. Man kann es lesen, wie man es liest, oder auch Gott fragen, wie weit es für uns jetzt auch wirklich eine Rolle spielt. Aber ich denke, dass uns jetzt dieses Buch oder mich das so beschäftigt, ist für mich einfach ein prophetisches Zeichen und ein Zeichen in meinem Herzen, dass Gott es einfach sehr wichtig ist, dass wir dieses Fest mit dem Volk betrachten und mit hineingehen und uns dem zuwidmen. Und der letzte Satz: und der Befehl Esters legte diese Purim-Vorschriften als Pflicht fest und es wurde in einem Buch niedergeschrieben, Vers 32, und das Buch liegt hier auf meinem Schoß. Ist doch abgefahren. Wow. Ja, und der Vers 10, na, da wird einfach nochmal diese mächtigen Taten von Mordechai, der erhoben wird, für mich auch wieder dieses Bild Jeschuas, der König der Juden, oder einfach auch in der damaligen Zeit wirklich dieser Mordechai, der für sein Volk dafür Sprache hielt. Also, wie gesagt, lest dieses Buch mit den Augen aus dem Jetzt, dass Jeschua da mit drin steckt, wo der König ist, aber auch mal Mordechai. Seid flexibel, lernt in dem hebräischen Geist zu wandeln, das wie ein Wind ist, wo man nicht weiß, wohin er geht. Mal ist diese Person da und fragt den Herrn einfach, was für euch da relevant ist. Wie es im Kontext ist, prüft das, was ich gesagt habe. Ich bin echt begeistert im wahrsten Sinne des Wortes von dem, was der Herr jetzt in diesen Tagen mit diesem Buch gemacht hat. Und ich möchte gerne noch beten, um mit euch da das zusammen vom Herrn zu bringen. Und hört euch das vielleicht nochmal an, vielleicht ich höre es mir bestimmt auch selbst mal an, oder lest meine Notizen und lest das Buch bestimmt nochmal die nächsten Tage durch, weil ich denke, dass es wirklich ein prophetisches Zeitgeschehen ist. Na? Okay, ich hoffe, ihr seid inspiriert und Herr, ich danke dir für deine Freisetzung von diesem Wort und ich danke dir, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, das zu geben, Herr, von diesem Ort aus, von der Mitte deines Volkes, wo jetzt auch dieses Fest gefeiert wird und gefeiert und gedacht wird, diese Erinnerung, dass dein Volk lebt, Jeschua, und wir sprechen deinem Volk Leben zu und es soll leben. Du wirst Rettung für dein Volk hervorbringen, egal wer mit ist. Du wachst als Hüter Israels, du wachst als der nicht schlummert und schläft. Und du hast es in deinem Wort beschlossen. Dein Wort ist ewig. Auch wenn die Zeiten sich ändern, dein Wort besteht in Ewigkeit. Und du bist der Retter deines Volkes. Und du suchst Menschen. Und ich bete für meine Geschwister, Herr, dass du sie erwächst im Geist, dass du uns alle erwächst, dass wir mit zu der Stimme für dein Volk werden. Mit für die, die in den Riss treten wie Esther. Für die, die deinem Volk nicht nur an Seite stehen, sondern bereit sind, vor dich als König zu treten, auch ohne Audienz, mit der Gefahr, dass wir in all dem auch wirklich unser Leben lassen. Und wir wollen lernen in dieser Haltung der Anbetung, wo unser Leben ein gefälliges Opfer ist, wo es weniger um uns geht, sondern mehr um dich, um dein Volk, um deine Familie, um deine Identität als der König der Juden und dein Volk auch, dem wir uns angeschlossen haben. Und dadurch auch wie auch in Esther steht, sie wurden Juden, wird nicht Juden werden, aber wir ein beschnittenes Herz bekommen, Herr, um wirklich zu deinem Volk, zu deinem Israel, zu denen zu gehören, Herr, die du beim Namen kennst, beim Namen nennst und wir am Ende vor dir stehen und wir uns in den Armen liegen, Herr, mit deinem Volk zusammen. Und das bete ich in aller Freude an diesem Tag, dass du, Jeschua, uns hier zusammengibst und ich danke dir für jeden Einzelnen, mit dem ich hier auf dem Weg bin. Im Namen Jeschuas. Amen. Und euch eine gesegnete Zeit. Wow. Bis bald. Und ja, wir hoffen euch zu sehen, wenn mal irgendwo was ist, wo wir uns sehen können oder ihr Ideen habt, wie wir uns sehen können, dann schreibt uns, ruft uns an, E-Mail, über WhatsApp, mich, über meinen Kanal. Ansonsten bis bald. Shalom, ihr Lieben aus Israel. Bye.